Wir kommen heute zum zweiten Thema der Reihe Insider-Tipps für die Gemeinde, ein Gang durch den ersten Timotheusbrief. Das letzte Mal haben wir uns mit dem Ziel von der Lehre beschäftigt, das Ziel, wo Gott für uns bestimmt hat, vor Augen halten. Und das Ziel von der Lehre ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das lesen wir in 1. Timotheus 1, Vers 5. Was ist nötig, dass wir dieses Ziel auch erreichen können, dass andere Menschen zum Glauben kommen können, der ein gutes Gewissen, der ein reines Herz und vor allem auch die tätige Liebe zur Folge hat? Der Paulus, der wusste aus eigener Erfahrung, was nötig ist, um zu diesem Ziel zu gelangen, nämlich die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Ohne die Gnade Gottes wäre der Paulus nie zu einem Menschen geworden, der aus Glauben lebt und in der tätigen Liebe seine Leben gestaltet. Und mit dieser Gnade Gottes wollen wir uns heute näher beschäftigen. Das ist im Grunde genommen das Grundlegendste, was es im Gemeindeleben gibt. Und wir lesen dazu 1. Timotheus 1 ab Vers 12. Da schreibt der Paulus: Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Wenn man die Biografie von Paulus anschaut, dann kann man wirklich nur unterstreichen, was der Paulus hier schreibt, nämlich, dass es Gottes Gnade war, die ihn umkehren ließ. Was war denn der Paulus für eine Persönlichkeit? Nun, der Paulus war einmal hochstudiert. Er hat nämlich zu den Füßen von Gamaliel, heute würde man sagen, das ist der berühmteste jüdische Professor der damaligen Zeit gewesen, zu seinen Füßen hat er studiert und hat alle seine Kommilitonen, alle seine Mitstudenten mit Abstand übertroffen. Und wenn jetzt ein hochstudierter Mensch, wie der Paulus war, zu der Einsicht kommt, all meine Klugheit, all meine Weisheit gilt vor Gott eigentlich nichts, sondern nur Christus zählt. Er ist das Zentrum aller Weisheit und Erkenntnis. Wenn jemand zu dieser Erkenntnis kommt, ja, so hoch studiert, dann ist es Gnade Gottes. Und von der Persönlichkeit war der Paulus noch jemand anderes, nämlich ein Mann, der einen ungeheuren Gerechtigkeitssinn hatte und auch nach diesem Gerechtigkeitssinn lebte. Denn achten wir mal drauf, was in Philipper 3, Vers 6 steht. Da schreibt der Paulus: Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz bin ich untadelig gewesen. Also das ist phänomenal. Der Paulus hat das Gesetz Gottes gelesen, er hat die Gebote alle gewusst bis ins Detail, er ist ja der Musterstudent gewesen und ist untadelig gewesen. Wenn er sich verglichen hat mit den anderen, wie hält man das Gesetz? Unglaublich, was der für einen Gerechtigkeitssinn hatte. Und wenn so ein Mensch, der aus der eigenen Perspektive sich beurteilt, ich selbst bin gerecht, also so ein selbstgerechter Mensch, wenn ein selbstgerechter Mensch zu der Erkenntnis kommt, ich bin ein Sünder, ich bin auf Rettung angewiesen, dann ist es ein Wunder von der Gnade. Und ja, Gott hat dem Paulus hat dem Paulus tatsächlich Barmherzigkeit erwiesen. Und wir kennen auch die Umstände, wie genau das war damals vor den Toren in Damaskus. Ihr kennt die Geschichte, ich wiederhole sie hier nicht. Und jetzt ist für uns interessant zu sehen, was dieser hochgebildete und ehemals selbstgerechte Paulus erkannt hatte, wie seine Vergangenheit ausgesehen war. Also nachdem er sich bekehrt hat, wie hat Paulus auf seine Vergangenheit zurückgeblickt und sein Leben beurteilt? Er sagt, wir lesen es hier in Vers 13, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Also ich habe im Griechischen nochmal nachgeschaut, was Frevler ist, und da steht Hybristes, und Hybris, das kennen wir ja, wenn jemand so hochmütig ist, jemand auf andere herabschaut. So jemand ist da Paulus gewesen. Und was sagt der Paulus nicht hier über sich, über seine Vergangenheit? Paulus sagt hier nicht, ich bin ein Übertreter der Gebote gewesen, sondern, das war er ja nicht, er hat ja alle Gesetze tiptop gehalten, sondern der Paulus sagt hier über sich, ich bin ein Lästerer, ich bin ein Verfolger, ich bin ein Frevler, ein hochmütiger Mensch gewesen. Als Jesus dem Paulus vor Damaskus begegnet ist, hat ja Jesus auch zum Paulus nicht gesagt, Saul, Saul, was übertrittst du meine Gebote? Nee, das hat Jesus dem Paulus dann nicht vorgeworfen, sondern Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum kämpfst du gegen mich? Die große Sünde von Paulus war, dass er Jesus als seinen Herrn und seinen Gott abgelehnt hat. Er erkannte, dass er damit mit der Ablehnung von Jesus Gott verunehrt hat. Das war seine große Sünde. Er hat Gott selbst verunehrt, indem er Jesus, den Retter, abgelehnt hat. Und ich denke, das ist auch ganz eine wichtige Erkenntnis, die wir mitnehmen können für uns, für unsere evangelistischen und missionarischen Bemühungen. Denn wir kennen sicher auch manche Leute, die in ihren Augen selbstgerecht leben. Die sagen, ich bin doch ein guter Mensch, ich mache nichts groß falsch und ich zahle meine Steuern redlich und so weiter und so fort. Und wenn wir ihnen das Evangelium weitergeben wollen und dann sagen, aber du bist ein Sünder, du bist ein Lügner und du stiehlst und jetzt musst du dich bekehren, ja, das ist dann ein bisschen schwierig, weil die leben ja gut. Und da ist es eine Hilfe, wenn wir den Paulus vor Augen haben, der war selbst in seinen Augen gerecht, und wenn wir den Menschen, die in ihren Augen selbstgerecht sind, sie fürs Evangelium gewinnen wollen, dann müssen wir sie dahin bringen zur Erkenntnis, ich bin vor Gott schuldig geworden. Gott hat Jesus als Retter in die Welt gesandt, und das hat Jesus eindrücklich auch bewiesen, dass er der von Gott auserwählte Messias ist. Und wenn man ihn jetzt ablehnt, da ist es eine Verunehrung Gottes. Und wenn man Menschen eben dahin bringt, zu der Erkenntnis, die Verunehrung Gottes, das ist meine große Sünde, da kann das für die ein oder andere Person bei uns im Kontext sicher eine Hilfe sein, sie auch zu der Erkenntnis zu bringen, jawohl, ich bin auf Rettung angewiesen, weil ich Gott verunehrt habe. Nicht, weil ich so viele Tatsünden, weil ich so ein Dieb und Lügner und so bin, sondern weil ich Gott abgelehnt habe. Das kann für uns eine Hilfe sein. Im weiteren Verlauf von Vers 13, da sagt Paulus, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend und im Unglauben getan habe. Und jetzt kann man kritisch nachfragen, ja, ist denn der Paulus tatsächlich so unwissend gewesen? Der Paulus, der war doch damals dabei, als der Stephanus gesteinigt wurde, und hat zugehört, was der Stephanus gesagt hat. In Apostelgeschichte 7, Vers 58, da lesen wir nämlich, Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Übrigens, Paulus und Saulus, das sind, ich heiße ja Christopher Adisaputro und der Paulus, der hat Saulus Paulus gehießen. Saul, das ist der jüdische Name gewesen, Saulus, und Paulus, das ist das römische Geschlecht gewesen. Wir kennen das zum Beispiel vom Julius Caesar oder Gaius Maximus und oder wie die Römer so eben hießen. Die hatten auch einen Nomen und einen Kognomen und so. Und so hatte der Paulus, der ja übrigens auch römischer Staatsbürger war, auch zwei Namen, Saulus, Paulus. Einfach so am Rande. Jedenfalls dieser Saulus Paulus, der hat dem Stephanus zugehört und am Schluss von seiner langen Rede, da hat der Stephanus Folgendes gesagt, ich lese vor, Apostelgeschichte 7, ab Vers 51. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittener am Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten, also des Messias, ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz und Anordnungen von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Also hier hat der Stephanus seinen Zuhörern und der Saulus, der Paulus war mit dabei, der hat ganz genau gehört, Jesus ist der Messias und wir sind an ihm schuldig geworden. Also kann man jetzt dem Paulus unterstellen, er lügt hier. Ich habe es in Unwissenheit und im Unglauben getan. Nun, Paulus, der hatte das ganz offensichtlich gehört, Jesus ist der Messias. Aber zwischen Hören und dass die Sache bei einem auch wirklich ankommt, dass man überzeugt davon ist, das, was ich höre, ist auch die Wahrheit. Das sind zwei Paar unterschiedliche Schuhe. Der Paulus, der war in seinem bisherigen jüdisch-pharisäischen Denken so verbissen, Jesus kann nicht der Messias sein, der war sozusagen ideologisch verblendet. Und so hat er dem, was er gehört hat, überhaupt keinen Glauben schenken können. Der war einfach ideologisch verblendet und achtet mal drauf, selbst als Jesus ihm erschienen ist, da vor Damaskus, hat es 3 Tage von der Blindheit gebraucht und vom Gebet, wo der Paulus verbracht hatte, bis es ihm wie Schuppen von den Augen fiel und er sich dann letztendlich hat taufen lassen. Auch hier will ich für uns wieder was mitgeben, als wenn wir uns missionarisch bemühen, evangelistisch bemühen, wenn wir unseren Mitmenschen die großen Taten Gottes weitergeben, sie auf unseren Schöpfer hinweisen, auf den Messias, das auch bewiesen hat, dass er der Messias ist. Wenn wir sie auf den Wahrheitsgehalt der Bibel hinweisen und dass so gute, überzeugende Argumente haben und sie hören das, bedeutet das noch lange nicht, dass sie das auch wir als Wahrheit für sich anerkennen und dann zum Glauben kommen. Wir können noch so gut apologetisch, also von der Verteidigung vom Glauben, gute Argumente bringen. Dass es dazu kommt, dass ein Mensch die Wahrheit Gottes erkennt und dann umkehrt, dazu braucht es eins, das Ziehen vom Vater. In Johannes 6, Vers 44, da hat Jesus nämlich gesagt, niemand kann zu mir kommen, außer der Vater zieht ihn. Ideologisch verblendet, das war der Paulus damals und auch in unserer Zeit gibt es hier bei uns in der Schweiz viele Menschen, die sind ideologisch verblendet, die sind so in ihrem Denken drin. Es gibt Leute, die sind von ihrer Religion her ideologisch verblendet. Moslems, die ihr Glaubensschema haben, oder Buddhisten oder Hindus und so weiter. Auch im christlichen Bereich, wenn man sich gerade die bibelkritische Theologie anschaut, wo dann ein Pfarrer sagen könne, die Bibel, das ist Menschenwort. Die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern Menschenwort. Und was man da in der Bibel liest, das muss man alles wissenschaftlich auseinandernehmen. Und was auch von der menschlichen Wissenschaft erhebt, nur das können wir irgendwie als wahr anerkennen. Und da gibt es auch Leute im christlichen, kirchlichen Bereich, die glauben nicht an die Bibel, weil sie ideologisch verblendet sind von einer falschen Theologie. Eine ideologische Verblendung, die kennen wir auch von der Evolutionstheorie her, die an den Schulen und Universitäten gelehrt wird. Und das macht es schwer für viele Menschen, daran zu glauben, es gibt einen Schöpfergott. Und wenn es keinen Schöpfergott gibt, dann bin ich vor dem ja auch keine Rechenschaft schuldig. Diese ideologische Verblendung ist weit verbreitet. Und dann ist unsere Gesellschaft auch durchdrungen von der Gender- und Gleichstellungsideologie. Wenn jeder und alles gleichgestellt wird, dann ist das natürlich schwierig, den Menschen klarzumachen. Und es gibt einen höchsten Gott, dem sind wir untergeordnet und vor dem müssen wir uns verantworten, weil alles ist ja gleichgestellt. Und für mich hat die Gender- und Gleichstellungsideologie etwas Dämonisches, etwas Satanisches, weil der Teufel hat schon im Paradies gesagt, ihr werdet gleich sein wie Gott. Und das ist die einzige Stelle, wo ich Gleichstellung in der Bibel thematisiert werde. Ihr werdet gleich sein wie Gott. Und die Bibel hat nicht das Ziel von der Gleichstellung, sondern von der Einheit und von der Ergänzung. Und Gott hat dafür Ordnung auch geschaffen, dass das auch gelebt werden kann. Und in so einer Zeit, wo diese Ideologie von der Gleichstellung unsere Gesellschaft durchdringt, leben wir. Und wir haben eine Botschaft zu verkünden, unterordne dich dem höchsten Gott. Das ist herausfordernd. Und dann gibt es noch x weitere Sachen, wo man hier thematisieren könnte. Aber ich lasse es mal bei den drei Ideologien bestehen. Der Paulus, der erfuhr die Veränderungskraft, die unglaubliche Veränderungskraft von der Gnade Gottes, die ihn gerettet hat und ihn von seinem falschen Weg abgebracht hat, auf dem er unterwegs war. Und jetzt schreibt der Paulus ab Vers 16, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für alle, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die große Barmherzigkeit und Geduld Gottes, die Paulus erfahren hat, ist vorbildlich für alle zukünftig Glaubenden. Das hat der Paulus vor rund 2000 Jahren geschrieben. Und die Zukunft, wir leben jetzt in der Zukunft, wo der Paulus damals beschrieben hat. Also auch für uns gilt das als Vorbild, die Barmherzigkeit, die der Paulus erfahren hat. Und auch bei uns in unserer Gesellschaft dürfen Menschen zum Glauben kommen. Das Vorbild von Paulus, das macht uns Mut. Denn Paulus war menschlich gesehen ein hoffnungsloser Fall. Also wirklich hoffnungslos. So hochgebildet, wie er war, dass er sagt, meine Bildung zählt vor Gott nichts. So selbstgerecht, wie er war, dass er zur Erkenntnis kam, ich bin ein Sünder. Und er durfte umkehren. Ihm ist Erbarmung widerfahren. Also das ist unglaublich, wenn wir sehen, wie groß die Veränderungskraft der Gnade Gottes ist. Nicht unsere Argumente und Redeweisen haben so eine große Kraft, sondern die Gnade Gottes hat so eine große Kraft. Ich bin mir sicher, die meisten unter uns, vielleicht sogar alle unter uns, haben in ihrem Umfeld Menschen, die, würde man momentan im Blick auf das Evangelium, als hoffnungslosen Fall bezeichnen. Wenn wir an die Person denken, wo wir denken, das ist ein hoffnungsloser Fall, ja, wie soll man überhaupt mit so einer Person reden? Und dass sie von ihren Gedanken abkommt und das Evangelium annimmt, ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht kennen wir so Leute, da haben wir uns evangelistisch bemüht und haben es aufgegeben. Weil wir auch aufgegeben haben, daran zu glauben, dass so jemand umkehren kann. Und wir haben aufgehört zu beten, dass so eine Person umkehrt und ihre Knie vor dem Herrn Jesus beugt. Aber für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Der Paulus, der ist das beste Beispiel dafür. Und Paulus ist nicht nur das beste Beispiel dafür, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt, sondern auch ein wunderbares Beispiel für die Langmut Gottes. Für die Langmut Gottes, das sagt der Paulus hier. Und da die Frage an uns, wo werfen wir vorschnell die Flinte ins Korn? Weil wir bei bestimmten Menschen denken, das ist halt harter Boden, da ist überhaupt nichts zu holen. Gott handelt zu seiner Zeit. Gott handelt langmütig. Und weil Gott langmütig handelt, ist Jesus ja noch nicht wiedergekommen, sondern er gibt den Menschen noch Zeit, umzukehren. Gott handelt auch in unserer Zeit. Und er handelt langmütig. Und darum wollen wir auch die Geduld aufbringen, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, da ist harter Boden und wollen nicht vorschnell die Flinte ins Korn werfen. Wir wollen uns ermutigen lassen, den Auftrag zu leben, wo Gott uns gegeben hat, als seine Zeugen in der Welt zu fungieren. Und wenn Gott die Umkehr von Menschen schenkt, dann gebührt ihm natürlich die Ehre. Paulus schreibt es so schön, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Ziel der Lehre, Liebe aus ungeheucheltem Glauben, dass das geschieht, das ist allein der Gnade Gottes zu verdanken. Und wenn das geschieht, gehört Gott allein die Ehre. Das wollen wir vor Augen haben. Paulus hatte genau für dieses Ziel den Timotheus in Ephesus zurückgelassen, um die Gemeinde dort in diesem Ziel zu befestigen. Und wenn man nun sieht, dass die Gnade Gottes mit ihrer unglaublichen Veränderungskraft genau das bewirkt, dann kann man meinen, ja wunderbar, dann ist der Auftrag ja easy peasy, dann ist er sehr leicht zu bewältigen. Der Auftrag, den der Timotheus hatte und den wir auch haben, kein Problem. Aber so ist es nicht ganz. Der Paulus, der spricht nämlich in den nachfolgenden Versen davon, dass dieser Auftrag mit Kampf verbunden ist. Es ist gar nicht so leicht, diesen Auftrag auch zu leben. Wir lesen die Verse 18 bis 20. Da schreibt der Paulus, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Wenn wir hier in Vers 18 davon lesen, dass über dem Timotheus Weissagungen ergangen sind, dann können wir das ganz leicht missverstehen. Da könnte man meinen, über dem Timotheus hat man da irgendwelche Zukunftsweissagungen, Wahrsagereien gemacht, was seine Zukunft alles bringen wird. Aber wenn wir das von 1. Korinther 14, Vers 3 verstehen, was Weissagung ist, dann können wir da zu einem anderen Schluss kommen, was diese Weissagung damals bei Timotheus waren. 1. Korinther 14, Vers 3, da steht, wer aber weissagt, der redet für Menschen, in dem Fall für den Timotheus, zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Als Timotheus zum ersten Mal mit dem Paulus auf Missionsreise gegangen ist, da war er ja noch ein Teenager. In 1. Timotheus 4, Vers 12, da wird er noch als junger Mann bezeichnet. Und das war etwa 15 Jahre vorher, als der Paulus den Timotheus mitgenommen hat, wie er den ersten Timotheusbrief geschrieben hat. Also der Timotheus war damals ein Teenager, wo er mit ausgesandt wurde. Und jetzt, wo er ausgesandt wurde von der Gemeinde in Lystra, wo er beheimatet war, mit dem Paulus mitzugehen, da können wir uns vorstellen, wie das für den Timotheus war, dass er nämlich Ermutigung nötig hatte, als Teenager überhaupt mal mitzugehen. Mit dem Paulus, wo er noch nicht so gut gekannt hatte, durch den er zwar zum Glauben gekommen ist, aber als Teenager die Entscheidung zu treffen und ich gehe mit auf Missionsreise, lasse mein Dorf, meine Gemeinde zurück und diene auf die Weise Gott. Da braucht es Ermutigung und die hat er wohl mitbekommen. Und auch Ermahnung hat es gebraucht. Mission, das ist kein Sonntagsspaziergang. Mission ist mit vielen Herausforderungen und auch Leiden verbunden. Und der Timotheus hat es miterlebt, wie der Paulus dann ins Gefängnis gekommen ist und verschiedene andere Schwierigkeiten erlebt hat. Und der Timotheus hat auch selber einiges erlitten dann. Und auch Trost hatte er nötig. Nicht mehr Mama und Papa und die Geschwister, falls er überhaupt Geschwister hatte, sind mehr zugegen, sondern er musste sein vertrautes Umfeld verlassen. Und was ist in so einer Situation der größte Trost? Der Gott allen Trostes, wenn er bei einem ist und der Zuspruch und Gott ist bei dir. Er ist für dich ein Vater, auch wenn du deinen leiblichen Vater nicht mehr da hast. Und er tröstet dich wie eine Mutter, wenn du deine leibliche Mutter nicht mehr um dich hast. Und diesen Zuspruch, den hat der Timotheus mitbekommen. Über ihn wurden Weissagungen gegeben, Erbauung, Ermahnungen und Trost wurde ihm gegeben. Wir hier sind nicht in gleicher Weise wie der Timotheus unterwegs. Und doch stehen wir auch in mancherlei Herausforderungen und auch wir können manchmal solche ermutigenden Worte brauchen. Und das ist das Schöne bei uns als Gemeinde, da können wir uns auch diese Ermutigung gegenseitig geben. Wir haben die Möglichkeit, uns auszutauschen an den Tischen nach der Bibelstunde oder nach dem Gottesdienst oder wir haben auch ein Telefon, wo man ganz schnell telefonieren kann. Und da können wir uns gegenseitig ermutigen und austauschen in den Gesprächen untereinander, sodass wir miteinander auch den Kampf kämpfen können, in den wir gestellt sind. Was war nun zentral für den Timotheus bei dem Kampf? Wir müssen vor Augen haben, die Gemeinde in Ephesus, das war eine Megachurch. Wenn man da die Beschreibung in der Apostelgeschichte liest, dann musste eine unglaubliche Erweckung stattgefunden haben. Und die Gemeinde in Ephesus muss aus einem ganz großen Netzwerk unterschiedlicher Gemeinden Hausgemeinden bestanden haben. Und der Timotheus, der war immer noch recht jung. Und sollte in dieser riesengroßen Gemeinde nun die gesunde Lehre befestigen? Ephesus, das war im Römischen Reich die drittgrößte Stadt. Also, wenn man sich vorstellt, von Europa die drittgrößte Stadt, was wäre das? Keine Ahnung, das wäre eine Millionenstadt. Gut, Ephesus damals hatte etwa 250.000 Einwohner, also größer wie Bern. Aber das war eine gewaltige Aufgabe für den Timotheus. Und was war entscheidend in diesem Kampf? Eine gute Managementfähigkeit, alles gut zu organisieren und zu managen und Absprachen zu treffen? Nein. Gute rhetorische Fähigkeiten, dass man durch gute Worte die Leute überzeugen kann? Nein. Auch das war nicht das Entscheidende. Der Paulus sagt, das Entscheidende für diesen Kampf ist was? Dass du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Achten wir mal drauf. Wenn das große Ziel ist, Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, dann muss man das auch selber leben. Und der Paulus hat gesagt, lieber Timotheus, achte darauf, dass du dir ein gutes Gewissen und den Glauben bewahrst. Das ist für uns heute genauso entscheidend wie für den Timotheus damals. Wenn Gott uns in Aufgaben oder in Herausforderungen hineinstellt, dann ist es nicht entscheidend wichtig, bringe ich die weltlichen Qualifikationen für so eine Aufgabe mit mir. Oder sind die Finanzen gesichert für so eine Aufgabe? Oder habe ich überhaupt die psychische und physische Kraft für eine solche Herausforderung? Solche Überlegungen, die dürfen wir uns machen, weil Jesus sagt ja auch, wenn wir was bauen, dann sollen wir die Kosten überschlagen, ob wir es auch fertig bringen können. Aber das letztlich Entscheidende ist, steht Gott dahinter? Stellt er uns in eine Aufgabe, dann gilt es für uns, den Glauben, das Vertrauen zu haben und dass wir uns auch ein gutes Gewissen bewahren. Wir wollen letztendlich die Schritte gehen, die Gott uns führt und leitet, die er für uns bereit hat. Wenn wir uns für das große Ziel einsetzen, Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, da müssen wir das auch vorleben, das Vertrauen auf Gott haben und nicht sagen, ja, ich predige das, aber selber lebe ich es gar nicht, sondern was wir predigen, was wir verkünden, wofür wir uns einsetzen, das müssen wir auch leben. Und deshalb tut es uns auch gut, wenn wir von Zeit zu Zeit uns selbst Rechenschaft geben. Lebe ich aus dem Vertrauen auf Gott heraus? Lebe ich im Vertrauen auf Gott? Oder ist mein Glaube einfach ein theoretischer Glaube? Ich weiß, was alles biblisch richtig ist und das glaube ich, aber so das Vertrauen, das fehlt ein bisschen. Ist unser Glaube ein intellektueller Glaube? Das müssen wir uns mal fragen, vertraue ich oder ist mein Glaube einfach nur ein theoretischer Glaube? Und dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wie sieht es mit meinem Gewissen aus? Habe ich ein gereinigtes Gewissen oder gibt es Dinge, die tue ich schönreden in meinem Leben, in der Beziehung zu Gott, aber auch in der Beziehung zu meinen Mitmenschen? Gibt es da Dinge, die noch bereinigt werden müssen? Es ist ganz entscheidend wichtig, wenn wir ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes sein wollen, dass wir aus dem Vertrauen heraus leben und ein gereinigtes Gewissen haben. Dem Paulus war das ein ganz großes Anliegen, den Timotheus darauf hinzuweisen, denn ohne dieses Vertrauen auf Gott und ohne ein reines Gewissen, da hätte der Timotheus seinen Dienst nicht in Vollmacht ausüben können. Paulus erwähnt nun hier noch weiter den Alexander und Hymenäus, die das gute Gewissen von sich gestoßen haben und im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Wer waren die beiden, Hymenäus und Alexander? Das kann man erforschen, wenn man ein bisschen weiter liest in der Bibel, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Abvers 17, da ist vom Hymenäus die Rede und da wird über ihn ausgesagt, dass der Hymenäus ein Schwätzer war und mit seiner Schwätzerei die Gottlosigkeit gefördert hat. Und zudem hat er sich eingesetzt für eine Irrlehre. Der hat nämlich gesagt, die Auferstehung der Toten, die sei schon geschehen. Also das wissen wir vom Hymenäus. Und über den Alexander wissen wir auch was. Über den schreibt der Paulus nämlich in 2. Timotheus 4 ab Vers 14. Und da sagt er, der Alexander, der hat mir viel Böses angetan. Und der Alexander hat mir viel mit seinen Worten widersprochen. Das ist so ein Widerspenstig gewesen und der hat der guten Lehre widersprochen. Mit anderen Worten, die beiden, die haben sich schädlich in der Gemeinde betätigt. Anstatt sich für die Auferbauung der Gemeinde einzusetzen, haben sie es zerstörerisch in die Gemeinde hineingewirkt. Sie waren quasi wie Wölfe im Schafspelz. Die beiden hat der Paulus dann dem Satan übergeben. Wie haben wir das zu verstehen, dass sie dem Satan übergeben wurden? Ich gehe davon aus, dass Paulus sie in der Gemeinde in Ephesus gebrandmarkt hat, als Leute, die nicht zur Gemeinde gehören. Sie gehören nicht wirklich zur Gemeinde. Das sind Wölfe im Schafspelz. Die beiden, die stehen unter dem Machtbereich Satans. Und wo der Paulus das so vollzogen hat, dass die beiden in der Gemeinde so gebrandmarkt hat, da hat er eigentlich was gemacht? Er hat nichts anderes gemacht, wie die beiden davor schon selbst bei sich vollzogen haben. Also die beiden haben sich davor schon für Dinge zur Verfügung gestellt, die gegen die Gemeinde, und die Gemeinde ist der Leib Christi, die gegen Christus waren, haben sich so quasi dem Satan als Werkzeug zur Verfügung gestellt. Und der Paulus, der hat es jetzt einfach öffentlich bekannt gemacht, die zwei, die stehen unter dem Machtbereich Satans. Und hat sie so gekennzeichnet. Und warum hat der Paulus das gemacht? Sicherlich als Schutz für die Gemeinde in Ephesus, dass die nicht einfach weiter haben wüten können. Etwas Wichtiges lesen wir noch. Der Paulus hat es nicht gemacht, um über den beiden zu sagen, die sind jetzt gebannt, die sind auf immer und ewig verloren und die werden einmal in der Hölle landen. Das hat der Paulus damit nicht gesagt. Sondern was schreibt der Paulus noch hier? Er schreibt, ich habe sie dem Satan übergeben, dass sie gezüchtigt werden. Das griechische Wort für züchtigen kann man auch erziehen übersetzen, dass sie erzogen werden, dass sie wie zurückgewonnen werden. Das ist das große Ziel von Paulus gewesen, dass sie erkennen, wir sind auf dem Holzpfad und dass sie ja von diesem Holzpfad umkehren. Das war das große Ziel. Paulus schreibt ja auch, damit sie nicht mehr lästern. Die müssen erzogen werden, dass sie umkehren und dann zu nicht mehr Lästerern werden. Und das ist noch ganz interessant, der Paulus hat ja geschrieben über seine eigene Vergangenheit, ich bin ein Lästerer gewesen. Und schreibt jetzt bei den beiden, sie mögen doch auch dahin kommen, dass sie nicht mehr lästern. Der Paulus wusste, die Gnade Gottes, die war so unermesslich groß an mir und hat diese Umkehr geschafft. Und genau diese Hoffnung hatte er auch für die beiden. Menschlich gesehen hat er Paulus konstatieren müssen, wir können nichts mehr tun. Da hat Diskutieren und Reden keinen Zweck mehr. Wir müssen sie, die Gemeinde schützen und sie außerhalb der Gemeinde hinstellen und das auch klar sichtbar machen. Aber Gott, er hat immer noch Mittel und Möglichkeiten, um diese zur Umkehr zu bringen. Leider machen wir auch in unseren Gemeinden, in unseren christlichen Gemeinden diese Erfahrung, dass es manchmal Menschen gibt, die im Glauben Schiffbruch erleiden, die das gute Gewissen von sich stoßen und sich schädlich betätigen in der Gemeinde oder von Ideologien gefangen werden und dann ganz abstruse Sachen glauben, die völlige Irrlehre sind. Und das tut uns so weh. Und wenn wir mit ihnen reden, da merken wir kommen keinen Zentimeter weiter. Aber wir haben lebendigen Gott, wo wir keinen Zentimeter weiterkommen. Gott hat immer noch Möglichkeiten, an ihnen zu wirken und zu handeln, so wie er es bei Paulus gemacht hat. Ja, Gottes unglaubliche Gnade hat große Veränderungskraft und davon wollen wir uns ermutigen lassen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine unermesslich große Gnade und wir bitten dich, dass gerade dieser Blick auf deine Gnade uns ermutigt, treu zu sein in dem Auftrag, wo du uns gegeben hast. Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir lau geworden sind, wo wir die verlorenen Menschen nicht mehr vor Augen hatten und uns mit Ausreden zurückgezogen haben. Es ist halt harter Boden und die Menschen wollen sowieso nichts mehr hören. Herr, wir wollen uns ermutigen lassen von deiner großen Gnade. Und manchmal, da können wir mit Menschen nicht mehr reden, aber du kannst zu ihnen reden und ihre Herzen bewegen. Und das ist unser großes Anliegen, dass noch viele Menschen, auch in unserem Umfeld, zur Umkehr kommen und gebrauch du uns als deine Werkzeuge. Amen.